Das ist wirklich gutes Zeug.
Katze Kopf über.
Wir tun so, als wäre das gar nicht passiert. Ja.
Zu viel bla bla bla. Nochmal bitte.
Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel.
Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten mit Fräulein Clara
und Fräulein Rosalinde. Boah, Fräulein Clara, sind Sie eigentlich auch so im Weihnachtsstress?
Es geht eigentlich. Ich hatte gerade eine Woche Urlaub. Allerdings hätte ich die gerne anders verbracht, weil eigentlich wäre Aeronautica gerade auf Tour gegangen. Das heißt, jeden Tag wäre ein Konzert gewesen. Ich habe es jetzt anderweitig verbracht und ganz viel genäht. Aber ja, so langsam kommt der Stress mit, oh Gott, mir fehlen noch Weihnachtsgeschenke, wie kriege ich die noch? Und ja, das Übliche halt.
Ja, ich habe überhaupt gar keine Zeit, über sowas wie Weihnachtsgeschenke oder Nähen oder was auch immer nachzudenken, denn ich muss ja jetzt mal eben von jetzt auf gleich ganz viel Online-Unterricht organisieren. Danke dafür. Ja, ich hätte mir die Woche vor Weihnachten halt auch anders vorgestellt, aber so ist das nun mal dieses Jahr. Man kriegt nie das, was man haben möchte. Und deswegen hängen wir jetzt auch ein bisschen mit dem Podcast. Wir hatten, glaube ich, eine Woche
Verspätung.
Früher.
Ja.
Ja. Aber so ist das.
Wie gesagt, wir haben ja immer gesagt, der Podcast kommt montags raus und niemand hat versprochen, dass es alle 2 Wochen stattfindet.
Richtig.
Deswegen hoffen wir, ihr verzeiht uns diese kleine Unregelmäßigkeit.
Ja, und da auch alle anderen im Weihnachtsstress sind, haben wir heute auch niemanden eingeladen. Ihr müsst heute mit uns alleine Vorlieb nehmen, aber ich glaube, das geht auch, ne?
Ich denke schon. Und das Ding ist, dass wir jetzt auch nicht großartig ein Megathema vorbereitet haben.
Nee.
Aber ihr kennt ja schon unser GGG, also das Gesehen, Gelesen, Gehört, wo wir am Ende einer jeden Folge immer ja Dinge präsentieren, die wir selbst gemacht haben, gehört haben, gelesen, wie auch immer gegeht haben. Und haben uns jetzt überlegt, wenn die Wartezeit mal wieder so lange ist auf die nächste Folge Tentakel-Debakel-Podcast, dann möchten wir euch einfach ein paar Empfehlungen an die Hand geben, die ihr stattdessen sehen, hören, lesen oder wie auch immer gehen könnt.
Genau. Da haben wir uns ein paar Gedanken gemacht, haben ein bisschen überlegt, was haben wir in den letzten Wochen gesehen, gelesen, gehört, gemacht, getan oder haben darüber nachgedacht, es zu sehen, lesen, hören oder tun und werden euch jetzt einfach mal ein paar Tipps an die Hand geben. Fangen wir doch mal ganz klassisch mit gesehen an. Also ich habe, und ich weiß, dass Fräulein Clara das auch getan hat, wir haben uns da quasi gegenseitig darauf hingewiesen, bei Netflix einen wunderschönen kleinen Film gesehen, der heißt Jingle Jangle Journey mit dem deutschen Untertitel Abenteuerliche Weihnachten, also passt sogar ins Weihnachtsthema. Ein Musical-Film, der ganz starke steampunkige Elemente hat, allerdings das nicht so vorne raushängen lässt und es ist unglaublich bunt. Die Musik ist gut, die Story ist unterhaltsam. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken.
Es ist auf jeden Fall ein Kinderfilm und genau mit dem Hintergrundwissen sollte man auch drangehen, den zu schauen. Es ist eine absolute Anschauempfehlung, wenn man ja leichte Unterhaltung haben möchte. Es ist keine unfassbar tiefgehende Story und wie gesagt, es ist auf Kinder ausgerichtet, aber wirklich unglaublich schön gemacht. Ganz tolle Visuals und ich fand es vor allen Dingen von den Kostümen her wirklich, wirklich großartig. Sehr bunt, aber eindeutig historisch inspiriert. Es gibt einen kleinen Zeitsprung innerhalb der Story, nämlich fängt es an ungefähr irgendwie in den 1850ern, 1860er Jahren. Also da haben dann die Hintergrundtänzer eben noch Reifröcke an und ich war schwer fasziniert, dass man damit in der Art tanzen kann, wie sie es da getan haben. Dann gibt es einen Zeitsprung und wir sind etwa irgendwie um die, ja, Ende 19. Jahrhundert und dann kommen die schönen Edwardian-Klamotten raus. Alles sehr bunt. Aber ja. Wer sich historische Originale anschaut, der weiß, dass es Farbe durchaus gegeben hat. Ich bezweifle allerdings, dass es die in dem Mix, der dort vorhanden ist, gegeben hat. Aber wie gesagt, es ist ein Kinderfilm und wirklich einfach super, super schön zum Anschauen. Und wir verraten einfach nicht viel über die Story, weil schaut es euch einfach an.
Ja, es gibt ein paar schöne, fantastische Elemente. Und ich finde, was man da auch noch erwähnen sollte, vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, dass ein unglaublich hoher Anteil, inklusive sämtlicher Hauptfiguren, dunkelhäutig ist in diesem Film. Der Grund dafür ist, dass der Macher des Films selbst dunkelhäutiger Amerikaner ist und von seinem Sohn irgendwann mal hörte, er möchte gerne mal einen Weihnachtsfilm sehen, wo die Leute so aussehen wie er selbst. Das ist nämlich, wenn man mal drauf achtet, in der Regel nicht der Fall. Die meisten Weihnachtsfilme sind weiß von vorne bis
sehr, hinten. Sehr, sehr weiß. Ich fand es tatsächlich unglaublich positiv, weil es mir genau das Problem mal gezeigt hat, also dass die meisten Filme, wenn sie denn People of Color in Charakteren haben, die nur in Nebencharakteren haben oder vielleicht als Sidekick haben. Und jetzt in dem Film wird der Spieß einfach mal rumgedreht. Tauchen, glaube ich, nur ein, zwei Weiße drin auf und die auch nur in kleineren Nebenrollen, wenn sie überhaupt Sprechrollen haben.
Also im Hintergrund sieht man einige, ne? Aber es ist nicht so, die sind nicht wichtig. Und ich finde, das ist einfach mal erfrischend und
augenöffnend auch.
Genau.
Der Film hat keine direkte politische Agenda, also ne, keine Angst haben, dass ihr da irgendwas unter die Nase gerieben bekommt, wo ihr jetzt im Zuge von Weihnachten euch vielleicht nicht mit beschäftigen wollt, auch wenn es natürlich wichtig ist, sondern es ist einfach, das ist einfach so, das passiert einfach ganz natürlich und deswegen finde ich es auch ja so schön zu sehen und ja, regt durchaus doch auch zum Nachdenken über eben diese Filme an.
Man könnte auch sagen, tut gar nicht weh.
Nee, überhaupt nicht. Außerdem genau. Bin ich unfassbar neidisch auf die Haare von den beiden Hauptdarstellerinnen. Also
ja.
Der Mutter großartig. Und der Tochter. Also
großartig. Also auch
Zahnräder!
Frisurentechnisch ist das Ganze auch ein ganz großer Spaß gewesen, glaube ich.
Ja, ich habe beim Nähen ganz viel Serien geschaut, die jetzt deutlich weniger bunt und lustig sind, dafür aber auch 19. Jahrhundert. Ich habe mir nochmal The Alienist angeschaut, läuft im Moment auf Netflix, heißt auf Deutsch fürchterlicherweise Die Einkreisung, was ich unfassbar nichtssagend finde, ist eine Krimiserie, wo über eine Staffel ein größerer Fall mit psychologischen Hintergründen aufgerollt wird mit sehr unterschiedlichen Charakteren und auch einfach wieder wundervolle Klamotten. Ich gucke ja gerne historische Serien
großartig.
Wegen der Klamotten.
Auch, das ist auch ein Zeitrahmen, den man nicht so oft sieht. Ne? Also das ist 1890er, wenn ich das richtig gesehen habe.
Mhm.
Und das ist dem modernen Auge nicht immer ganz so zuträglich. Und die waren da hemmungslos bei der Frauenkleidung. Die haben da auch die unangenehmen Dinge mit reingenommen. Also ja, Kollenärmel und was man da alles so sehen muss. In der Hauptrolle übrigens Daniel Brühl bei The Alienist, der eben einfach auch die Rolle da mal ganz gut spielt. Ja, wir haben schon mal erwähnt in unserem GGG, aber das wiederhole ich jetzt gerne nochmal, Vienna Blood, eine Serie beim ZDF, die sich im Wien des frühen 20. jetzt komme ich auch schon durcheinander, des frühen 20. Jahrhunderts abspielt. Auch was die Kleidung angeht, angenehm. Gut
gemacht. Wenn man mal von einigen...
Ja, Korsett, die übliche Korsett-Problematik, wir kennen das. Aber insgesamt, also der ganze
Strumpfhose.
Ja, aber der Gesamtlook ist okay. Also über den beschwere ich mich jetzt gar nicht. Und die Charaktere sind nett und witzig. Und die Story ist in Ordnung. Es ist sehr unterhaltsam und halt mal Wien. Wobei, Fräulein Clara, Sie hatten da etwas zu bemängeln.
Ich finde den Mangel an Wienerisch wirklich verstörend. Also es kommt so gut wie kein Dialekt drin vor, außer bei absoluten Kleinstnebenrollen. Und wenn man mal in Wien gewesen ist, weiß man, dass das definitiv nicht so ist. Das liegt allerdings daran, dass die Serie selbst auf Englisch gedreht worden ist und dann nachsynchronisiert wurde, weil es eine Co-Produktion, ich glaube vom ORF und jetzt weiß ich nicht genau, ob es BBC, HBO, irgendein nicht deutschsprachiger Sender hat es halt gedreht und dementsprechend ist es halt nachsynchronisiert worden. Auch hier wieder ist eine Krimiserie, läuft auf ZDF, also ist da abrufbar in der Mediathek.
Genau.
Und ja, nette Unterhaltung, also deutlich weniger düster als The Alienist, hat mehr vielleicht, ja, ein bisschen historischer Tatort-Feeling vielleicht.
Ja, so ein bisschen, ja, tatsächlich. Ich habe noch was gesehen, gestern erst, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, was ich aber bei Netflix, was sich irgendwie bei mir reinspült, wo ich dachte, ach, das könntest du ja mal wieder gucken. Eine Version der Jack the Ripper-Morde mit Johnny Depp, From Hell. Eine Variante, die mit der Realität dieser Morde sehr viel spielt, also das hat nicht mehr so viel damit zu tun, was wirklich passiert ist. Johnny Depp spielt da den Inspektor Aveline. der ja bei den realen Untersuchungen auch eine wichtige Rolle gespielt hat, aber natürlich in einer Version, die auch wieder mit der echten Person nichts mehr zu tun hat. Es ist aber ein unterhaltsamer Film mit recht okay Ausstattung und einer ganz guten Atmosphäre und spannend. Also kann man gucken. From Hell bezieht sich übrigens auf einen der vielen Briefe, die angekommen sind damals, die angeblich Jack the Ripper geschrieben haben soll und die er damit dann unterschrieben hat.
Ihr findet natürlich alle Links zu sowohl natürlich jetzt, was wir schon gesagt haben, aber auch allem, was wir noch sagen werden, in unseren Shownotes und die findet ihr auf www.tentakeldebakel.de, ein Wort. Ihr müsst euch also jetzt nicht alles mitschreiben, wenn ihr da selber nochmal nachschauen wollt. Eine Seite, die auch dafür sorgt, dass man mehr Dinge entdeckt, ist der Costume-Guide auf Instagram, weil sowohl das Fräulein Rosalinde als auch ich, wir schauen mit Vorliebe anderen Menschen beim Nähen zu.
Oh ja.
Und da gibt es eben jetzt, was heißt jetzt, also da gibt es eben einen Begriff für, nämlich Costume von Costume-YouTuber, also alle Menschen, die Klamotten nähen und das auf YouTube dokumentieren. Aha. Und dort gibt es einen Zusammenschluss, den Costume-Guide, der auf Instagram eben die neuesten Videos veröffentlicht. Also immer so sind so Listen, wo dann der Channel-Name und der Titel des Videos draufsteht, damit man nichts mehr verpasst. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen, der Bock hat, anderen Menschen beim Gestalten, Machen, Tun von Klamotten zu gucken möchte. Natürlich meistens historisch, gerade was genau, so 19. Jahrhundert angeht, kann man da sehr viel für den Steampunk auch rausziehen, aber es sind auch einige Cosplayer dabei, die dann auch eben mal Warbler erklären und so weiter und so fort. Also höchst lehrreich, ich habe da sehr viel gelernt und seitdem nähe ich sehr viel mehr von Hand.
Und es ist auch wirklich, also Leuten beim Nähen zuzugucken und festzustellen, dass die genau dieselben blöden Fehler machen wie man selbst, auch wenn die schon unglaublich viel genäht haben und man denkt, die können alles, aber nein, auch die sitzen da und machen Nähte manchmal zum 7. Mal auf und schneiden die Ärmel zum 3. Mal neu zu, weil einfach alles anders war, als man gedacht hat. Das ist sehr beruhigend.
Definitiv. Das nimmt sehr viel Druck raus. Und wirklich auch so persönliche Kniffe. Also irgendwie, bei mir war es zum Beispiel jetzt sowas, das ist was total Simples. Also wirklich, wie man den Faden beim Handnähen am Anfang und am Ende fixiert. Es ist nichts, was im Video erklärt wurde, sondern es wurde einfach nur gezeigt. Die Dame, die da genäht hat, hat halt genäht und hat dann am Ende ihren Faden wieder reingemacht und so weiter. Und ich dachte, ach, das macht ja voll Sinn. Das ist ja viel hübscher als das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und ja, ich mache es jetzt auch nicht so, wie sie das macht, aber ähnlich, habe mir davon jetzt eine neue Methode abgeleitet. Und das sind halt echt so Dinge, man lernt halt sehr viel davon.
Genau. Und es ist einfach, man kann das schön nebenbei gucken. Das ist jetzt nichts, wo man davor sitzen muss und jeden einzelnen Schritt nachvollziehen muss. Es sei denn, man möchte das nachnähen, was da genäht wird.
Es gibt natürlich auch eine Menge Tutorials, ne? Also wo es wirklich Step-by-Step-Anleitungen und so weiter gibt. Also das Costume-Feld ist ein sehr weites, was wir jedem, der was macht, nur ans Herz legen können. Allerdings vorwiegend auf Englisch.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht, gibt es deutsche Kanäle, die sich damit beschäftigen?
Erstaunlicherweise habe ich durch, es gab halt dieses Halloween-Projekt, das Historical Halloween. Das Projekt, wo ich ja auch teilgenommen habe mit einer 20er-Jahre-Interpretation vom Cottage Window. Und unter anderem darüber habe ich auf Instagram auch mehr andere Costumer gefunden, denen ich folge. Und da stellte sich dann raus, dass da auch unfassbar viele Deutsche dabei sind. Also Deutsche und Niederländer, die aber auch alle auf Englisch eben ihren YouTube-Kanal betreiben, weil das natürlich deutlich mehr Leute auch erreicht.
Ja, also ich als Englischlehrerin muss das mal eben sagen. Also Englisch ist unheimlich wichtig. Alle bitte fleißig Englisch lernen, damit ihr in Zukunft den YouTube-Kanälen von internationalen Costumern folgen könnt. Mindestens das.
Unter anderem.
Es hilft.
Aber auch Costume gucken hilft einem auch bei seinem Englisch. Genau. Also ich weiß jetzt bei vielen Nähutensilien den englischen Namen, aber den deutschen nicht. Mhm. Aber vorher wusste ich gar keinen von beiden. Also auch ganz spannend.
Genau. Ja, Stichwort Englisch. Also ich, wie gesagt, Englischlehrerin, da bleibt das nicht aus. Ich sehe sehr, sehr viel auch generell auf Englisch. Und ich habe mir mal wie sage ich das jetzt? Weil das sind nicht Kanäle, das sind Dokumentationsserien, die meistens vom BBC kommen oder ähnlichen Institutionen, die man sehr, sehr viel auf YouTube findet. Ob die da mehr legal stehen, ist eine andere Frage. Aber Perspective zum Beispiel weiß ich, das ist ein legaler Kanal. Das sind Serien, die eben im britischen Fernsehen normalerweise laufen. Und die Briten haben ein unglaubliches Händchen dafür, Geschichte wirklich unterhaltsam zu verpacken. Also das machen die wirklich besser als alle anderen zusammen. Und da kann ich folgende Personen und Serien empfehlen. Also einmal jede Dokumentation von Lucy Worsley. Lucy Worsley ist eine Historikerin, die ist auch Kuratorin der historischen und königlichen Paläste. Also ich weiß, dass sie ihr Büro hatte, sie in Hampton Court. Die macht unglaublich viele verschiedene Fernsehsendungen zu historischen Themen. Eine ganze Serie über die Regency-Zeit in Großbritannien, über das Leben zur Tudor-Zeit, über ja, britische Royals der Vergangenheit und ihre Krankheiten und Ähnliches. Und das ist immer unglaublich unterhaltsam, weil sie auch so eine Tendenz hat, immer da selber einzusteigen. Also erstmal ist sie überhaupt eine witzige Person, so eine kleine, blonde Frau, die immer in so 60er-Jahre-Mäntelchen durch die Gegend rennt. Und die zieht sich aber auch die Klamotten an, die lernt tanzen, die schläft eine Nacht im Tudor-Bett, die macht das alles mit. Und ich finde das ganz großartig, ich unterhalte mich da immer sehr gut bei. Kann ich also nur empfehlen. Wenn man nach der Dame sucht, findet man Listen von Dokumentationen, die irgendwie bei YouTube gelandet sind. Alle angucken. Eine weitere Serie ist Time Team. Time Team ist eine Serie gewesen, wo sie immer mit einem ganzen Team von Archäologen irgendwo an einen Ort gingen und innerhalb von 3 Tagen oder so versucht haben, ein archäologisches Problem zu lösen. Also rauszufinden, wo das jetzt gestanden hat oder was da eigentlich passiert ist. Und dann buddeln die immer an 4 verschiedenen Gräben gleichzeitig und einer rennt immer mit dem Mikro zwischen den Gräben hin und her und interviewt immer die Leute. Und ob da jetzt im Endeffekt immer wirklich was Sinnvolles bei rauskommt, ist eine Frage. Aber es ist auch sehr unterhaltsam, wenn man sich ein bisschen für Archäologie interessiert, kriegt man ein bisschen mit, wie die so arbeiten. Also man hat das Gefühl, das ist eine ununterbrochene Notgrabung. Ist auf jeden Fall sehr spannend und wird sehr
häufig. Was jetzt unter Umständen auch nicht so weit weg von der Wirklichkeit Archäologen ist. Also ja. Falls ihr es noch nicht wusstet, das Fräulein Clara hat im Bachelor auch Archäologie studiert und da auch mal gegraben. Also ja, ne? Zeit so und Geld zum Graben zu haben, ist eine große Seltenheit.
Exakt. Und die haben zumindest das Geld, weil vom Fernsehen. Aber die Zeit haben sie halt auch nicht, weil sie das eben innerhalb von 3 Tagen fertig kriegen müssen. Das ist immer sehr lustig. Moderiert wird das sehr häufig von Tony Robinson. Wer Blackadder kennt, kennt Tony Robinson. Das ist nämlich, ich habe gerade einen totalen Blackout, der Name ist mir entfallen. Aber der irre Diener, der doof wie Toastbrot immer durch jede Serie stapft, das ist Tony Robinson. Der moderiert das und der moderiert auch noch eine weitere Serie, die heißt einfach nur Timeline. Auch sehr gut, immer wieder historische Themen. Kann man sich super gut angucken. Das dritte, was ich empfehlen möchte, langes Stück hier, aber das ist wirklich gutes Zeug. Perspective ist auch eine Serie aus dem britischen Fernsehen, moderiert von jemandem, der einen polnischen Namen hat, aber ansonsten extrem britisch ist, nämlich Waldemar Januszak. Da geht es um Kunst, Kunst und Künstler. Also aber auch immer, der steigt da unheimlich ein und verkauft das alles mit einer unglaublichen Begeisterung. Man hat also sehr, sehr viel Spaß und denkt, das wäre das Aufregendste, was man gerade guckt, weil er jetzt hier gerade über diesen bekloppten Künstler und sein beklopptes Leben einen was erzählt. Und der reist auch immer durch die ganze Welt und stellt sich immer vor die Kunstwerke. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Da gibt es einen eigenen Kanal zu. Verlinken wir in den Shownotes.
Von der BBC gibt es doch auch diese Serie über das British Museum. Wie heißt die nochmal?
Ah, ja, genau. Secrets of the Museum.
Genau, die hast du mir auch mal empfohlen. Ja. Die gibt es auch auf YouTube, wo es einen Blick hinter die Kulissen des British Museum gibt. Also die Konservatoren kommen mal zu Wort oder es wird gezeigt, wie riesige Kunstwerke umgehangen werden müssen oder so und was dann für eine Logistik hintersteckt. Das fand ich auch super, super spannend.
Super interessant. Also weil man weiß so als Laie, wenn man ins Museum geht und nicht ein bisschen Erfahrung irgendwie mit der Materie hat, man weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt, wenn solche Dinge da ausgestellt werden. Das ist ja nicht, man hängt die nicht einfach an der Wand und gut ist. Ne? Das ist ein Riesenbetrieb. Super interessant.
Von YouTube und von Englisch kommen wir jetzt zu Twitch und einem deutschen Kanal. Etwas, was ich in den letzten Wochen wirklich regelmäßig geguckt habe, ist die Twitch-Sendung von Wild Mikes, und zwar genauer von Tommy Krappweiß, der nämlich montags den Zeitverschreib abends streamt und dienstags das Ferngespräch. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen, in welchem Rhythmus der Zeitverschreib kommt, weil der ist nicht jeden Montag da. Ich glaube, der erste Montag im Monat, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Immer auf die Ankündigungen achten, das hilft da, wo meistens es eben um, ja, Gespräche mit anderen Autoren geht. Unter anderem auch Christian von Aster mal zu Gast gewesen ist. Also immer höchst spannend, diesen Menschen beim Reden zuzuhören. Noch spannender finde ich allerdings das Ferngespräch, wo sehr unterschiedliche Menschen mit dabei sind. Und dort geht es häufiger auch um politische Themen. Also es gab mehrere Folgen eben zum Impfen und zu Verschwörungstheorien. Da sind unter anderem die beiden Podcaster von Hoaxilla zu Besuch. Letztes Mal ging es um Vampire. Also
den habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, also es ist immer wieder faszinierend, wie Lydia Benecke ein Buch nach dem anderen zu dem Thema, sie hat da mal was kurz vorbereitet. Also ich finde, das Ganze ist sehr sympathisch, es ist nicht geskriptet. Also es passieren immer einfach Dinge. Und manchmal ist es auch sehr amüsant, einfach Tommy beim Verzweifeln zuzuschauen. Also letztes Mal gab es einen Lachkrampf bei allen, das war auch einfach sehr amüsant. Also kann ich jedem nur ins Herz legen, der ein bisschen unkonventionelles Abendprogramm haben möchte. Geht immer um 8 Uhr los auf twitch.tv/wildmikes. Wäre eben was, was man sich auch auf Deutsch antun kann und wo man auf jeden Fall eine Menge auch lernen kann. Und
ja, das sind unglaublich schlaue Leute, die da auftreten. Das muss man einfach mal sagen. Man sieht selten so eine Ansammlung von Leuten, die wirklich sinnvolle Dinge zu sagen haben.
Das, ja, und das Ganze das eben auch noch ja sehr, sehr unterhaltsam. Ohne dass man jetzt denkt, okay, das ist jetzt, boah, das ist der mega Wissenstalk und man muss sich voll drauf konzentrieren. Nö, überhaupt nicht. Und es passiert immer einfach. Mal ist es 2 Stunden lang, mal sprechen die halt knapp 4 Stunden. Also es passieren immer einfach Dinge und man hört zu und fühlt sich unterhalten. Und was ich auch sehr positiv finde, ist, dass der Chat auf Twitch wirklich unfassbar gut ist. Also da sind super viele nette, hilfsbereite Leute, da entspinnen sich immer Gespräche, die dann parallel eben zum Stream laufen. Also allein das macht schon super viel Spaß, damit dabei zu sein. Man hat wirklich das Gefühl, Teil einer Community zu sein.
Durchaus.
Als letztes zum Thema gesehen möchte ich auf was hinweisen, was jetzt die Tage gerade erst bei mir angekommen ist, nämlich die Live-DVD von Klein Zaches, genannt Zinnober, der Steampunk-Oper von Coppelius, die ja vor einigen Jahren im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen lief. Wer nicht die Chance gehabt hat, sich dieses unfassbar grandiose Stück anzuschauen, der kann das jetzt eben mit der Live-Blu-Ray, jetzt hätte ich beinahe wieder Live-DVD gesagt, aber nein, es ist eine Blu-Ray, antun, denn die Blu-Ray gibt es auch im Shop von Coppelius noch zu kaufen. Sie war ursprünglich das Produkt eines Crowdfundings, ist jetzt gerade ausgeliefert worden und muss ich mir nochmal zu Gemüte führen, weil einfach diese ganze Inszenierung unfassbar steampunkig ist. Also riesige Zahnräder auf der Bühne und Coppelius natürlich als Steampunk-Band, als wahrscheinlich größte oder bekannteste deutsche Steampunk-Band, definitiv anschaubar. Und von da aus komme ich auch direkt zum Gelesen, was ja das nächste G in unserer Reihe ist. Denn zur Blu-ray gibt es ein sehr, sehr schickes Begleitbuch. Schön in Leineneinband mit Goldschrift, also sehr, sehr edel. Und dort gibt es unter anderem eben Hintergrundgeschichten zur Oper, aber auch Skizzen zu den Kostümen. Es gibt einen kompletten Plan, den man rausnehmen kann, wie der Bühnenaufbau war. Also was, wo, wie hingebaut worden ist. Ganz viel Hintergrundinfos nochmal dazu. Also super viel Zeug, was super spannend ist zu dieser Oper. Also wenn ihr da Bock drauf habt, es lohnt sich, das Ding allein schon wegen dem Buch zu kaufen. Weil ich gestehe, ich habe keinen Blu-ray-Player. Ich werde das noch anderweitig mir zu Gemüte führen, wenn man nett an die Herrschaften vom Krämerladen von Coppelius schreibt, findet sich auch da eine Lösung, dass man das sehen kann. Und dementsprechend kauft dieses Ding, wenn ihr es noch nicht habt. Und ja, ein ganz klitzekleines bisschen was mit Coppelius anfangen könnt, kauft es. Es ist großartig.
Ja, ich habe das auch nicht gesehen damals im Original. Es tut mir heute noch leid. Also ich bedauere es im Nachhinein sehr.
Und die Chance, das zu sehen, wird es leider auch nicht geben, denn der Hauptdarsteller von eben Klein Zaches und E.T.H. Hoffmann, Rüdiger Frank, ist mittlerweile verstorben.
Ja.
Das heißt, auch dahingehend wird es diese Oper leider nicht mehr geben. Vielleicht kleiner Fun-Fact, Fräulein Rosalinde und ich waren ja beim Kostümverkauf vom Musiktheater im Revier und da gab es unter anderem Kostüme aus dem Stück zu kaufen. Ich war kurz versucht, aber es war leider, leider in Anführungszeichen, das furchtbar rosane Kleid von Candida, was ich wirklich, also es ist toll auf der Bühne, aber ich möchte es nicht an mir sehen. Dann musste ich leider die Chance jemand anderem überlassen. Aber wie gesagt, mit der Blu-ray habt ihr jetzt die Chance, dieses wunderbare Stück Kultur euch nochmal zu Gemüte zu führen.
Fräulein Clara, Sie haben aber noch ein anderes Crowdfunding-Geschenk bekommen, habe ich gehört.
Quasi Crowdfunding. So richtig Crowdfunding war es ja nicht, weil Anja Bagos hat das ja ganz geschickt gemacht und das mehr oder weniger über Vorbestellungen über ihre Homepage gemacht, nämlich die Wichtelweihnacht, ein Projekt mit ihrer Tochter gemeinsam, die die Zeichnungen dafür gemacht hat. Eine Weihnachtsgeschichte über die Wichtel, die jetzt ein Haus in Baden-Baden beziehen. Also es geht wieder, spielt wieder in der Ätherwelt. Spielt wieder in Baden-Baden, dort, wo auch das Amt für Ätherangelegenheiten zu finden ist. Und ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe bis jetzt nur die Zeichnungen angeschaut. Ich bin selbst verwichtelt worden. Das Bild packen wir auch mit in die Shownotes. Nämlich ganz, ganz, ganz grandios. Ich finde es unfassbar niedlich. Und auch hier wieder was. Das Buch kriegt ihr leider nicht mehr, weil das Crowdfunding, in Anführungszeichen, die Vorbestellung ist vorbei. Aber vielleicht kennt ihr ja wen, der es euch mal ausleiht. Weil allein schon das Design ist wirklich, wirklich wunderbar. Ja. Es gibt noch Wichtel-Weihnachtspostkarten bei Anja im Shop zu kaufen. Mhm. Also noch so ein paar von den, ja, was im Crowdfunding halt die Pledges wären, was Anja aber ganz geschickt als Vorbestellung über ihre Homepage gemacht hat, gibt es noch zu kaufen. Und ansonsten müsst ihr halt gucken, Anja mal anfragen, ob sie vielleicht noch Rückläufer hat oder so. Ansonsten kommt ihr leider nicht mehr an dieses wunderbare Buch ran, was jetzt natürlich hervorragend in die Weihnachtszeit passt.
Absolut. Also ich möchte auch noch mal sagen, ganz, ganz große Nummer. Ich habe auch immer nur Ausschnitte gesehen. Ich habe das Buch leider selber nicht bekommen. Ich habe das irgendwie verpasst. Es ist in dem ganzen Stress irgendwie untergegangen. Ich werde es mir bei Clara ausleihen, werde mal reingucken. Aber ich kenne Evas Arbeit und ich weiß, das ist gut. Das Mädchen ist talentiert. Hochgradig. Da werden wir noch viel von sehen.
Dann kommen wir zum nächsten Gehen, nämlich dem Gehört. Und da ihr ja uns gerade als Podcast zuhört und wir eben gesagt haben, dass wir euch hiermit vielleicht eine kleine Alternative für die Wartezeit geben möchten, kommen jetzt ein paar Podcast-Empfehlungen.
Ja, also eine der Empfehlungen, die wir immer wieder, wenn einer uns fragt, welchen Podcast könnt ihr empfehlen, steht der immer ganz, ganz oben auf der Liste, nämlich Aaron Mankeys Lore. Lore ist ein Podcast, der immer eine Story erzählt, die, oder manchmal sind es auch mehrere, die unter einem Thema stehen. Es ist immer düster, es handelt sich immer um Geschichten, die ja so ein bisschen in die Volksgeschichte hineingeht. Also wie nennt man das?
Ja, Sagen, vielleicht Sagen, also Volkssagen.
Ja, Sagen und so. Aber auch ein bisschen Grusel, bisschen Horror, bisschen Psychologie ist immer mit dabei. Die graben also immer wirklich ganz absonderliche Geschichten aus. Manchmal sind es aber auch sehr bekannte, die sie einfach wieder neu aufbereiten. Und was da eben einfach großartig ist, ist die Art und Weise, wie das präsentiert wird, weil Aaron Mankey selbst die präsentiert. Und der Mann hat also eine so entspannte, ruhige Art zu erzählen. Das ist ganz wunderbar. Auch für Menschen, die des Englischen nicht so hundertprozentig ganz super mächtig sind, dem kann man gut zuhören, finde ich.
Das hat so für mich die richtige Art, also die richtige Menge an Gänsehautfaktor. Ja. Ich bin überhaupt kein Horrorfan und ich finde Grusel eher, ist nicht so meins, aber das ist wirklich angenehm. Wirklich angenehm, weil es halt, ja, mit viel Wissen auch einfach im Hintergrund arbeitet, viele Informationen einem noch gibt, die auch super spannend sind. Also Hintergrundwissen zu Themen, wo man vielleicht schon mal was von gehört hat und wo man dann eben ja einfach ein bisschen mehr drüber weiß. Dinge, die für eine ganze Lore-Folge zu kurz sind, die hat er jetzt in einem, ja, mittlerweile nicht mehr ganz neuen, aber in einem weiteren Podcast verwurstet quasi, nämlich Aaron Mankeys Cabinet of Curiosities, wo es immer in ungefähr 10 bis 15 Minuten zwei kurze, spannende, lustige, makabere, wie auch immer, auf jeden Fall kuriose Minigeschichten zu hören gibt.
Der Name heißt ja Kuriositätenkabinett und es ist eben eine Ansammlung dieser kleinen Wundergeschichten, diese kleinen seltsamen Begebenheiten, die bestimmte Personen betreffen oder bestimmte Ereignisse oder Orte. Wir bleiben immer noch bei Aaron Mankey. Der Mann hat also, seitdem er irgendwann mal mit dem Lore-Podcast angefangen hat, also unheimlich aufgedreht. hat eine ganze Produktionsfirma gegründet, Grim and Mild, die jetzt sehr viele Podcasts produziert. Unter anderem auch Noble Blood. Auch wieder sehr schöner Erzählstil. Diesmal macht er das nicht selber, sondern Dana Schwartz ist die Moderatorin. Die erzählt hier immer Geschichten über königliche Sonderfälle. Also Personen, Events aus der Geschichte, wo Menschen, die in irgendeiner Form einem Königshaus oder einer Königsfamilie angehören oder damit zu tun haben, eben seltsame Leben führen. Ganz interessant, jedes Mal wieder eine Geschichte, wo man sagt, das habe ich mal noch nie gehört. Und oder man hat es gehört und eben man erfährt ganz neue Seiten von einer ollen Kamelle. Wirklich, wirklich schön, gut zu hören.
Wir bleiben weiter bei Aaron Mankey.
Ja.
Es tut uns auch nicht leid, weil der Mann macht wirklich großartige Sachen. Und
genau.
Die letzte Podcast-Empfehlung von uns, von ihm, ist Unobscured. Da geht es eben immer um ein einziges Thema, was aber über mehrere Podcast-Folgen wirklich mit Expertengesprächen, mit Historikern weiter ausgeleuchtet wird, damit man es wirklich komplett versteht.
Also so ein richtiges Intensivprogramm zu einem Thema. Das Ganze ging damals los mit einer zehnteiligen Folge, glaube ich, zehnteiligen Serie über die Hexenprozesse in Salem. Kennt man vielleicht aus der Schule noch. Also eine ganz olle Kamelle.
Ja, Popkultur, ne? Genau. Also man hat schon mal davon gehört, dass es eben diese Hexenprozesse in Salem gab, aber meistens mehr auch nicht unbedingt.
Ja, und da würde jetzt also wirklich auseinanderklamüsert im kleinsten Detail, was ist wirklich passiert, was wird immer erzählt, was passiert wäre, was aber nie passiert ist, der Hintergrund der verschiedenen daran beteiligten Personen, Interviews mit Experten, also wirklich ganz, ganz hochwertiges Zeug. Die aktuelle Serie befasst sich allerdings mit, da sind wir wieder beim Thema, Jack the Ripper. Auch so ein Ding, wo man immer denkt, dass man alles weiß, aber im Endeffekt dann doch ganz viele Details wieder erfährt, von denen man noch nie gehört hat. Hintergründe der beteiligten Personen, der Opfer, der beteiligten Polizisten, die Gesamtsituation in London zu der Zeit, Verdächtige. Alles wird aufgerollt, intensivst untersucht und beschrieben. Und das alles eben wieder in diesem unglaublich entspannten, wirklich gut zu hörenden Aaron Mankey-Stil.
Ihr merkt, wir haben eine Vorliebe für irgendwie, Mystery-Podcasts.
Ja.
Und eine Neuentdeckung von mir, die ich tatsächlich heute das erste Mal gehört habe, ist Macabre London, wo es eben, um allerhand Spannendes und Makabres aus der Stadt von Jack the Ripper geht. Es geht zum Beispiel um die Forschungen rund um die Cholera, die in London natürlich mehrfach ausgebrochen ist und die was mit den hygienischen Zuständen zu tun hatte oder was mit alten Friedhöfen passiert ist. Also zum Beispiel ist ein Friedhof wiederentdeckt worden beim Bau der U-Bahn und was man dann für Erkenntnisse eben aus den Knochen, die dort lagen, ziehen konnte und was dann im Endeffekt aus diesem Friedhof geworden ist. Also alles so kleine Facetten, diesmal aber eben mit Fokus auf London, auch sehr schön erzählt. Ich bin noch in den alten Folgen von 2017, hoffe, dass die Audioqualität sich noch ein bisschen bessert. Wie gesagt, ich habe erst die ersten 4 Folgen gehört.
Das ist ja oft der Fall. Bei uns ja auch.
Bei uns ja auch. Und da die Serie immer noch fortläuft, gehe ich davon aus, dass die mittlerweile besser geworden ist und kann die jedem nur empfehlen, weil bis jetzt finde ich es sehr, sehr spannend. Neben den Mystery-Podcasts haben wir natürlich auch ein Faible für historische Mode, was man vielleicht auch an unseren Film- und Serienempfehlungen schon gemerkt hat.
Oh ja.
Und da gibt es 2 Podcasts, die wir auch schon mal empfohlen haben. Zum einen Dressed, The History of Fashion. Ein amerikanischer Podcast.
Ja, da Dressed hat ganz viele Themen, also von einfachen Fakten über historische Kleidungsstile bis hin zu ganz konkreten Personen, Designern und so weiter. Es geht auch bis in, würde ich mal sagen, die frühe Neuzeit hinein. Gut recherchiert, kann man sich gut anhören, finde ich.
Also auch so ein Blick hinter die Kulissen, also wirklich sehr breit gefächert, alles, was irgendwie im weitesten Sinne zur Kostümgeschichte hinzuzählt. Der andere ja, Fashion History Podcast ist Dress Fancy. Und wie der Name schon sagt, geht es um Fancy Dress, also um wirklich, ja, Kostüme. Ist ein britischer Podcast. Ich finde es immer ganz lustig, wenn man erst Dressed und dann Dress Fancy gehört hat, weil man da wirklich sehr schön die
Akzente sind einfach ganz eindeutig unterschiedlich.
Und bei Dress Fancy geht es eben, wie gesagt, um jede Menge Arten von Kostümen. Und das kann sowohl der Kostümball sein, es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel um, ja, Mode als politischer Ausdruck geht. Das kann anfangen damit, dass die Filmkostüme von A Handmaid's Tale getragen werden, um gegen Abtreibungsgesetze zu protestieren.
Genau.
Es kann aber auch sein, zum Beispiel die Mode der Suffragetten, also was sie mit ihrer Mode ausgedrückt haben.
Genau.
Da ist es nämlich der Fall gewesen, dass die sich eben besonders feminin angezogen haben, weil die Propaganda gegen das Frauenwahlrecht immer behauptet hat, naja, das sind halt die alten Vetteln, die keinen abbekommen haben.
Mannweiber, Blaustrümpfe.
Und genau deswegen haben sich die Frauen, die für das Frauenwahlrecht haben, auch wirklich explizit feminin angezogen.
Mhm.
Wieder super viel Modegeschichte und so weiter.
Ja, genau.
Auch hier wieder alles englische Podcasts.
Ja, aber so ganz wollen wir euch ja die Deutschen, die wir kennen, nicht vorenthalten. Das sind allerdings nicht viele, das müssen wir direkt sagen. Also wenn ihr irgendwie Vorschläge für deutsche Podcasts habt, die uns interessieren könnte oder unsere lieben Zuhörer hier interessieren könnten, bitte, bitte, bitte teilt uns die mit. Wir freuen uns über jeden Hint, jetzt bin ich auch schon Englisch, über jeden Tipp, den wir kriegen können.
Das war jetzt aber auch nicht so ganz hundertprozentig. Naja,
egal. Ja, ist also Hinweis. Wir brauchen Hinweise auf Podcasts, denn wir wissen es ja auch nicht. Wir finden sie ja auch nur, wenn wir zufällig drauf stoßen.
Vielleicht ein kleiner Hinweis direkt am Anfang. Ihr könnt den alten Clockworker-Podcast, den Bordfunk, auch immer noch nachhören, nämlich auf podcast.de. Gibt es die alten Bordfunk-Folgen, also quasi den Vorläufer von unserem Podcast, mehr oder weniger. Wir haben uns zumindest inspirieren lassen und das GGG von dort übernommen.
Ja, aber auf Deutsch gibt es zum Beispiel
das Jahr Babylon 1929. Das ist ein Podcast, der, wie der Name schon andeutet, sich auf die Zeit von Babylon Berlin bezieht und auch im Zusammenhang mit der Serie Babylon Berlin produziert worden ist. Es gibt mittlerweile 2 Staffeln. Die gibt es bei Radio 1 im Webplayer anzuhören, habe ich gerade gehört. Und es geht eben um die geschichtliche Beleuchtung des Jahres 1929, was da so passiert ist und welche Hintergründe es gibt. Unter anderem natürlich die politischen Entwicklungen, aber zum Beispiel auch der Aufstieg von Marlene Dietrich. Sehr detaillierter Einblick in eben dieses spezielle Jahr in der Weimarer Republik. Und wie sich das Ganze so entwickelt.
Ja, und also ich bin noch in der ersten Staffel und auch noch nicht so sehr weit, aber auch die Atmosphäre, die da produziert wird, ist wirklich unheimlich interessant. Also man hat wirklich das Gefühl, dass man ein sehr gutes Gespür dafür bekommt, wie es wirklich abgelaufen ist. Und jenseits von dem, was heute in der Popkultur über die 20er Jahre so erzählt wird.
Es sind nämlich nicht nur sehr goldene 20er, das waren sie nur für einige wenige Leute, sondern für die meisten war es doch durchaus, nicht ganz so einfach in den 20er Jahren zu überleben. Aber da haben wir ja in der letzten Folge mit Daniel Malheur auch schon mal drüber gesprochen.
Genau.
Also, ja, man lernt doch einiges mehr über die 20er, was ich vorher so nicht wusste.
Ja, ein Podcast ist es ja eigentlich nicht, sondern hier handelt es sich um eine Radiosendung, die aber inzwischen auch als Podcast natürlich abrufbar ist, die mich schon seit jungen Jahren verfolgt. Also das habe ich schon immer gehört. Und inzwischen höre ich es nicht mehr regelmäßig, aber ich höre es dann immer so als Pulk am Stück. Das sind die kleinen Zeitzeichen-Minisendungen des WDR. Eine wirklich, wirklich gute Häppchenweise Aufarbeitung historischer Themen, gut recherchiert, aber eben wirklich durch 15 Minuten Länge enorm kurz, aber gut. Kann man wirklich so runterhören zwischendurch mal, ich höre mir jetzt noch eine Folge an. Wirklich schön.
Das Ding ist, dass die natürlich im Radio immer mit dem Bezug zum jeweiligen Datum laufen. Also wenn wir heute den 17. Dezember haben, dann hat die Folge eben irgendwas mit dem 17. Dezember zu tun. Es ist entweder der Todestag, das Geburtsdatum, ja, das Erfindungsdatum, wie auch immer, hat eben immer irgendwas mit diesem Datum zu tun. Und es ist, wie gesagt, eine Serie, die tatsächlich täglich läuft.
Genau. Es gibt von anderen Radiosendern der Republik auch andere Geschichtssendungen, die auch sehr gut sind, aber ich habe jetzt gerade keine parat. Also wenn ihr aus einem anderen Bundesland kommt und da andere Radiosender habt als den WDR, schaut mal nach, was der NDR, der SWR, der Bayerische Rundfunk so zu bieten haben. Und alle haben Geschichtssendungen. Und die sind immer gut. Kann man alle hören. Aber das ist jetzt unsere eigene, hier, der WDR. Wir sind ja aus Nordrhein-Westfalen. Ja, einen habe ich noch zum Schluss, auch ein Deutscher. Ich weiß nicht, ob es schon so ein bisschen durchkam. Ich höre halt auch ganz gerne Podcasts zum Thema Verbrechen und True Crime. Und einer, der sich eben auch mit dem Geschichtsthema ganz gut verbinden lässt, ist Verbrechen der Vergangenheit. Wo, naja, Verbrechen der Vergangenheit verarbeitet werden. Also Verbrechen, die eben nicht erst gestern passiert sind, sondern vielleicht vor 100 Jahren. Sehr schön, gut gemacht, okay recherchiert, kann man hören. Ist deutsch.
Hören kann man aber ja nicht nur Podcasts, sondern auch Musik. Und da möchten wir nochmal hinweisen auf das Projekt, was beim letzten Mal mit Daniel schon mal zur Ansprache kam, nämlich den Sampler German Steampunk Freak Show, den ihr via Monokel Pop Entertainment beziehen könnt. Nämlich ein Sampler mit 15 Bands, 30 Songs, 30 Steampunk-Songs. Es sind nämlich alle Steampunk-Bands aus dem Raum Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dort bekommt ihr einen wunderbaren Überblick, Querschnitt durch die Steampunk-Musikszene aus dem deutschsprachigen Raum. Denn ich sage ja immer wieder, Steampunk-Musik gibt es nicht. Was es gibt, sind Steampunk-Bands, denn es gibt keinen einheitlichen Musikstil Steampunk. Es gibt alles Mögliche und wie das klingen kann, das lernt man am besten durch Anhören und mit dem Kauf eben dieses Steampunk-Samplers, den es ausschließlich als Download gibt, aha, unterstützt ihr auch noch die Künstler und Künstlerinnen eben in diesen Zeiten, wo keine Auftritte stattfinden. Wie gesagt, ich hatte jetzt Urlaub, weil ich eigentlich geplant hatte, auf die Coppelius- und Aeronautica-Tour zu gehen. Ja, blöd gelaufen, dann kauft einfach den Sampler. Und wenn ihr lieber eine CD haben wollt, es gibt ein DIY-Selbstbau-Kit, also dort könnt ihr euch die Dateien runterladen zum Selbstausdrucken, Aufkleben, auf eine CD brennen dann und dann habt ihr auch eine CD, wenn euch das lieber ist.
Ich habe ihn auch schon und ich habe ihn inzwischen gefunden, also für...
Sehr gut, sehr, sehr gut.
Ich weiß jetzt, wo er ist.
Vielleicht noch eine kleine Anhörempfehlung von unserem Herrn Tentakel-Orakel, Christian von Aster, der hat nämlich als Autor viele seiner Texte eingelesen. Kurzgeschichten, längere Geschichten, Gedichte, wirklich alles Mögliche. Und das findet ihr sowohl auf YouTube als auch auf Soundcloud. Und ich finde, wenn jemand eine Vorlesestimme hat, dann ist es Christian. Auch der Grund, warum er unser Tentakel-Orakel einspricht. Aber er hat auch einfach einen unglaublich großartigen Humor, der in all seinen Geschichten, egal ob es Kindergeschichten sind oder eher gruselige Geschichten, immer mit durchschwingt, ein Meister des Wortes. Ja. Und hier sei vielleicht auch nochmal ans Herz gelegt, sein Patreon-Account, wo solche Geschichten natürlich immer zuerst auftauchen. Es gibt immer eine eingelesene Geschichte, es gibt dort noch viel mehr zum Sehen, zum Lauschen. Aber mit Soundcloud und YouTube kann man auf jeden Fall schon mal anfangen und sich ein wenig die Zeit vertreiben.
Mhm. Damit haben wir jetzt auch unser reguläres GGG gesehen, gelesen, gehört, abgehandelt. Aber wir machen ja auch gerne mal alternative Gs, zum Beispiel gespielt. Und da haben wir in letzter Zeit etwas gespielt. Das Fräulein Clara hat damit angefangen und ich bin jetzt auch drin. Und das ist ganz schlimm, denn das kostet mich Zeit, die ich eigentlich nicht habe. Und zwar haben wir ein Spiel gespielt, Scrap Mechanics. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist so eine Art Minecraft, aber es ist nicht Minecraft und man kann Sachen bauen. Es ist extrem bunt.
Es ist noch in der Beta, also es ist noch nicht ganz fertig und man merkt auch noch an so ein paar Stellen, okay, hier funktioniert was noch nicht so ganz rund, aber es ist schon sehr, sehr spielbar und es ist halt einfach super lustig, Dinge auszuprobieren. Also man muss auch ganz normal, ne, Materialien abbauen, aber was eben ganz schön ist, die haben, wenn man Dinge baut, die haben alle eine bestimmte Physik. Also man muss eben mit bestimmten Tools Sachen dazu bringen, dass sie sich bewegen und dafür sorgen, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen.
Ja.
Ab und an streamen wir das auch schon mal zusammen mit Tobias von Aeronautica und Hannes McDrock von Jazzness auf unserem Twitch-Kanal AG Anachronistik, also Arbeitsgruppe Anachronistik. Da ist auch das letzte Video, wo wir Scrap Mechanics angefangen haben, da noch ohne Fräulein Rosalinde, zu sehen, wo man mal reingucken kann. Es ist wirklich einfach, es macht super viel Spaß auszuprobieren. Ja. Und die beiden Jungs bauen gerade oder versuchen gerade eine Hochbahn zu bauen mit einem unfassbaren Materialaufwand. Da muss man wieder gucken, okay, wie kommen wir jetzt an mehr Holz ran? Und dann kommen zwischendurch auch immer noch die Bots, die einen angreifen. Und wir brauchen ja auch noch was zu essen. Also ich kümmere mich im Moment hauptsächlich ums Farmen. Ich bin ja mehr so der Aufbauspieler, deswegen
mag
ich Anno so gerne.
Ich weiß noch gar nicht, was meine Rolle da jetzt so ist. Ich glaube, ich werde, glaube ich, die Kühe bespaßen. Auf jeden Fall ist das wirklich nett. Ich habe auch in meinem Alleinespiel habe ich also jetzt tatsächlich auch mein erstes Auto gebaut und bin damit schon erfolgreich durch die Gegend gefahren und nicht schwer verunglückt. Das ist eine ziemliche Leistung. Also es ist wirklich lustig. Ich kann es empfehlen.
Ich habe an Gs noch genäht. Ich habe zum einen mein Bustle-Dress, wo ich schon mehrfach von berichtet habe, fertig genäht. Da gibt es auch schon Fotos auf meinem Instagram-Account unter Ruffles and Steam.
Es ist wunderschön.
Es ist, glaube ich, das Projekt, wo ich bis jetzt am meisten Zeit reingesteckt habe. Auch einfach, weil ich super viele Dinge von Hand genäht habe, was ich früher nicht gemacht hätte. Ich habe zum Beispiel die komplette Spitze von Hand angenäht, weil sich das mit der Nähmaschine dann doch immer irgendwie gezogen hat und ich die Maschinennaht da eigentlich gar nicht so toll drauf fand. Also es ist tatsächlich jetzt fertig. Ich habe einen passenden Hut dazu gemacht und habe Fotos davon gemacht und werde da auch demnächst noch was von posten. Aber in die Shownotes packe ich auch schon mal ein kleines Vorschaubild davon rein.
Ja, ich habe viel geräumt, das hatte ich ja letztes Mal schon als GE erwähnt. Und beim Räumen habe ich etwas Interessantes gefunden, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich es besitze. Und zwar ein großes Buch aus dem Jahre 1903. Das ist eine Jahressammlung, ein Jahresband einer Zeitschrift, die heißt, muss nochmal nachgucken, Moderne Kunst im Meisterholzschnitt. Also da werden moderne Bilder, also zu der Zeit moderne Bilder, heute natürlich nicht mehr so modern, als Holzschnitt dargestellt. Allein schon die Übertragungsarbeit, die das gewesen sein muss, um diese Bilder in Holzschnitte umzusetzen, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Es ist wirklich wunderschön, hat ein unglaublich tolles Jugendstil-Cover, so als Relief. Es ist wirklich wunderschön, hat auch noch Geschichten und Texte mit drin, weil es ja eine Zeitschrift ist. Davon gibt es, glaube ich, Jahresbände von 1890 bis 1940 ungefähr. Ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Ich habe das mal irgendwo geschenkt bekommen oder gekauft auf dem Trödelmarkt oder gefunden. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe es jetzt. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich es prominent hier in meiner Wohnung irgendwie unterbringe.
Mein letztes oder unser letztes G ist ein G von mir. Ein gekauft, weil wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit. Wir brauchen Weihnachtsgeschenke. Und ich war in der Bonbon-Manufaktur Ehrenfeld, Rock'n'Roll Ehrenfeld. Das ist ein super niedlicher kleiner Laden, der auch schon sehr steampunkig ist, also viele Kupferrohre und, wie der Name schon sagt, Bonbons in Handarbeit herstellt. Und der ein oder andere kennt den Besitzer auch schon von den Anachronika-Veranstaltungen, denn der Wolf, der hat gemeinsam mit Aaron Ravensdale, macht er Tesla-Shows, also eben Tesla-Vorführungen. Und bei Rock'n'Roll Ehrenfeld gibt es auch immer mal wieder Vorführungen der Zuckerblitze, also wie man gemeinsam mit Tesla und Zucker etwas zum Essen machen kann, also essbare Blitze. Natürlich im Moment ein bisschen schwierig, weil wir dürfen nicht so viele Leute auf einmal sein, aber zum Weihnachtsgeschenke kaufen hat der Besuch sich definitiv gelohnt. Wer also im Kölner Raum wohnt, Geißelstraße 4 in Ehrenfeld, schaut mal vorbei, holt euch leckere Bonbons ab, alles handgemacht. Und ihr könnt auch direkt zuschauen, wie die Bonbons gemacht werden.
Ja, Tentakel-Orakel.
Tentakel-Orakel.
Ja, ne? Also.
Weihnachten ist demnächst. Können wir das mal als. Das bauen wir jetzt mal. Wir haben demnächst Weihnachten, Leute.
Ja, ist übrigens auch dieses Jahr wieder am 24.
Ja,
Dezember.
Ja, ich bin jedes Mal überrascht, es mich wieder neu.
Und übrigens am 31. Da ist Silvester.
Ja, diesmal ohne Böller.
Ja, ich finde es tatsächlich, muss ich gestehen, ich sehe immer mehr Meldungen von Läden, jetzt irgendwie Bauhaus und Hornbach, die, also das war das Letzte, was ich gesehen habe, die Böller aus dem Programm nehmen. Und
ja,
ich muss sagen,
finde ich sehr vernünftig. Also, ja. Ich kann hier mal ganz kurz erwähnen, ich habe gestern eine Prüfung gemacht, die mich, wenn ich sie denn bestanden habe, was ich noch nicht weiß, wovon ich aber ausgehe, dazu berechtigt, bestimmte Seenotsignalmittel zu kaufen. Und da habe ich also gelernt, wie gefährlich das ist, mit explosiven Stoffen umzugehen. Ein Grund mehr, um das einfach mal nicht zu machen.
Und soweit ich das hier gerade aus dem Off gehört habe, sollen Böller tatsächlich, also der Verkauf von Böllern in diesem Jahr komplett verboten werden.
Tät mir nicht leid. Ich persönlich brauche das gar nicht.
Ja, auch nicht. Solange ich noch eine Wunderkerze kriege, fände ich das noch in Ordnung.
Ach ja, das ist was anderes.
Aber auch auf die kann ich im Zweifel verzichten. Also es ist jetzt, wenn man mal umwelttechnisch davon absieht, muss das irgendwie auch nicht sein. Mir wäre es tatsächlich lieber, wenn es irgendwie eher so, weiß nicht, so Lasershows oder sowas geben würde,
ja,
dass die Städte das vielleicht einfach organisieren. Dann hast du natürlich jetzt im Moment, geht's halt nicht, weil man hätte halt den Pulk von Menschen. Aber ja, für die Zukunft vielleicht. Und mich stört's einfach immer der ganze Müll, der danach auf der Straße
ja,
liegt.
Ja, das stimmt. Also das wird mir überhaupt nicht fehlen. Bei mir hier in der Innenstadt, man musste echt immer knietief durch irgendwelche matschigen Pappzeug warten. Das war nicht schön.
Mal davon abgesehen, dass es für Tiere und Kinder oftmals einfach nicht schön ist.
Und die Feinstaubbelastung.
Mhm.
Wir haben alle im Moment Angst vor Lungenkrankheiten. Noch ein Grund mehr.
Ja, vielleicht gut, ein bisschen erfreulichere Themen.
Ja, Termine, die wir ja verpasst haben. Das heißt, nein, den einen haben wir verpasst, der andere liegt noch vor uns, oder?
Ja, ja.
Also zumindest zu Aufnahmezeit jetzt.
Ja, auch zum auch wenn es rauskommt, ist der Termin noch in der Zukunft. Aber vielleicht nehmen wir erstmal den in der Vergangenheit, weil
genau, für
die Leute, die den feiern, ist es eigentlich egal, dass er in der Vergangenheit
genau
liegt.
Genau. Das war nämlich der 8. Dezember und da war Pretend to be a Time Traveler Day. Oder übersetzt, tu so, als wärst du ein Zeitreisender Tag.
Ja, und für euch Zeitreisenden da draußen, also die nicht nur so tun müssen, ist es natürlich jetzt überhaupt kein Problem, nochmal zum 8. Dezember zu reisen und den Tag zu feiern.
Und für diejenigen, die, sagen wir mal, das mit der Zeitreise bis jetzt nur auf dem Papier hingekriegt haben, tut doch einfach so, als ob ihr zum 8. Dezember zurückgereist wärt und
dann tut ihr so, als ob ihr ein Zeitreisender wärt.
Exakt.
Es wäre eigentlich sogar doppelte Feier, ja, wenn man das an einem anderen Tag feiert, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Also es ist ganz wunderbar. Ein toller Feiertag, den man jeden Tag begehen kann. Ja, es gibt noch einen zweiten, der liegt von uns aus gesehen in der Zukunft. Vom Zeitreisenden aus gesehen, wohin? Der 17. Dezember.
Der Wright Brothers Day. Das ist nämlich der Tag, an dem die Wright Brothers zum ersten Mal mit einer propellergetriebenen Maschine, die schwerer als Luft war, in die Lüfte gestartet sind.
Ja, der 17. Dezember. Ganz bekannt. In den USA wird das, soweit ich weiß, auch ganz gerne mal wirklich ein bisschen gefeiert. Das ist ein riesengroßes Event, ein Erfindungsevent einfach, ne?
Tatsächlich im Jahr 2011 offizieller Feiertag geworden. Also
ja,
noch gar nicht so lange. 2011 war das 100-jährige Jubiläum, also 1911, der erste Flug.
Mhm.
Und 2011 ist es zum offiziellen Feiertag geworden.
Sehr spannend. Da gibt es auch Fotos von. Und ich glaube sogar eine kleine Filmaufnahme.
Ja, damit sind wir am Ende dieser gegeten Folge.
Ja,
wir hoffen, ihr
Sammelsurium.
Habt Sammelsurium an gefälligen Alternativvorschlägen, falls ihr mal wieder auf die nächste Folge Tentakel-Debakel warten müsst.
Ja, was passieren kann, wenn wir gerade busy sind.
Ja, wir machen das ja auch nur in unserer Freizeit. Dementsprechend müsst ihr damit leben, dass ihr mal warten müsst.
Ja.
Wenn ihr noch mehr Alternativvorschläge habt, wenn ihr uns Anregungen für den Podcast geben möchtet, wenn ihr selber mal zu Gast sein wollt, wenn ihr vielleicht eine Folge sponsern möchtet, zum Beispiel, die Möglichkeit besteht, dann schreibt uns gerne an info@tentakeldebakel.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt uns aber auch auf Instagram, auf Facebook finden unter tentakeldebakel-podcast. Dort posten wir natürlich auch immer die Ankündigungen zu den neuen Folgen. Oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Internetseite auf www.tentakeldebakel.de, wo wir die Shownotes veröffentlichen, wo wir die ganzen Links zu all den schönen Dingen, über die wir heute gesprochen haben, noch ein G, die werden wir dort hinterlassen, damit ihr euch das nicht zusammensuchen müsst und hoffen, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge.
Also ich hatte Spaß.
Das ist sehr schön. Ich hatte auch Spaß. Ein bisschen Ablenkung zwischen dem ganzen Weihnachtsstress. Wir hoffen, dass wir noch eine Weihnachtsfolge mit ein paar weihnachtlicheren Empfehlungen abseits von, was hatten wir, Jingle Jangle und der Wichtel Weihnacht machen können. Schauen wir mal, drückt uns die Daumen und damit bleibt nur noch zu sagen, der Saugnapf ploppt zum Schluss.